In meiner Beziehung zu Gott habe ich immer erfahren, die Barmherzigkeit ist das Elixier der frohen Botschaft.
Das Wort verrückt kommt nicht von ich bin durcheinander, sondern meine drei Teile, meine Bestandteile sind sozusagen verschoben.
Und ich konnte ja direkt in jede Zelle, ich hatte einen Schlüssel, wie jeder andere Aufsichtsbeamte auch, und konnte in jede Zelle.
Herzlich willkommen zum Podcast Im Osten was Neues. Wir haben heute einen Gast, den Pfarrer Abel, der wird sich gleich noch vorstellen, und Pater Isaac von den Zisterziensermönchen aus Neuzelle. Am Anfang wollen wir gerne mit euch beten. Das macht heute Pfarrer Abel mit uns.
Gerne. Komm, Heiliger Geist. Du bist der Geist der Wahrheit. Du bist aber auch der Geist der Liebe. Du bist der Geist, der spricht, und wir sind geschaffen, um zu hören, uns leiten zu lassen, uns füllen zu lassen. Gib uns das rechte Gehör, das gleichzeitig auch zum Gehorsam führt gegen dein Wort. Lass uns das Rechte jetzt vernehmen, damit es unsere Herzen und die Herzen derer erreicht, die diesen Podcast erleben dürfen. Und darum bitten wir, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen. Amen.
Ja, vielen Dank, dass Sie heute überhaupt bei uns sind. Wir sind sehr froh darüber. Vielleicht stellen Sie sich ganz kurz vor, wo Sie herkommen und was Sie so in Ihrer Laufbahn für Höhepunkte hatten. Also Sie sind Gefängnisseelsorger gewesen zum Beispiel, sowas. Vielleicht können Sie da ganz kurz einen Einstieg machen.
Ja, also mein Name Winfried Abel. Ich komme aus dem Bistum Fulda und Fulda ist sogar mein Heimatort oder Schicksalsort gewesen oder geworden. Ich bin nämlich dort geboren. Wir haben zwar nicht damals dort gewohnt, in einem Nachbardorf, aber in Fulda bin ich geboren. In Fulda bin ich 3 Jahre zum Gymnasium gegangen. In Fulda bin ich dann später wieder ins Priesterseminar eingetreten. In Fulda war ich dann später auch wieder 4 Jahre Kaplan. Und in Fulda bin ich dann später dann wieder in der Jugendseelsorge und schließlich in der Pfarreiseelsorge. 25 Jahre war ich Pfarrer in einer Pfarrei gewesen. Und jetzt lebe ich in der Nähe von Fulda als Pensionär. Wie gesagt, ich war zwischendurch Gefängnisseelsorger in Kassel, 13 Jahre lang hauptamtlich, und bin halt viel in der Welt herumgekommen durch alle möglichen Anlässe. Es ging vor allem immer um die Verkündigung des Evangeliums. Das ist so mir auf den Leib geschrieben. Es ist auch interessant, als ich meine Prämiz gefeiert habe, als ich zum Priester geweiht wurde, da hatte ich mir einen Spruch ausgesucht aus dem Kolosserbrief. Und zwar, der Kolosserbrief war eigentlich die Materie meiner Diplomarbeit. Und dann dachte ich, dann nehme ich auch einen Spruch aus dem Kolosserbrief. Und der hieß, bittet auch für mich, dass der Herr eine Türe öffnet für die Botschaft, die ich zu verkünden habe. Und erst viel später, als ich schon Gefängnisseelsorger war, habe ich festgestellt, dass dieser Satz noch einen Nachsatz hatte, den ich einfach ausgelassen hatte. Nämlich da hieß es, das Evangelium verkünde, um dessen Willen ich im Gefängnis bin.
Passend. Ja.
Und dann habe ich auf einmal gemerkt, schau mal an, meine Berufung ist also schon in meinem Prämisspruch enthalten, was ich damals gar nicht ahnen konnte. Aber so geht das manchmal zu. Der liebe Gott hat auch Humor und darin versteckt sich eine tiefe, tiefe Weisheit.
Ja, in Ihrem Buch, das ich hier habe, das kann man gerne auch online kaufen, da schreiben Sie, dass die erste Reaktion, ich weiß nicht mehr, Ihres Pfarrers oder irgendeines Freundes, Bekannten, war, als er hörte, dass Sie jetzt in die Gefängnisseelsorge gehen, dass Sie auf dem Abstellgleis gelandet sind. Aber man kann ja sagen, dass das vielleicht menschlich gesehen die Karriere leider jetzt nicht ein Höherklettern war, aber in der Leiter der Barmherzigkeit war es höher. Können Sie da ein paar Geschichten oder irgendwas aus dem Gefängnis erzählen, wo Sie sagen, Ja, da habe ich Gottes Liebe, Barmherzigkeit oder seine Führung erfahren. Oder, weil ich meine, das sind ja alles Haudegen, oder? Muss man ehrlicherweise sagen. Ist ja jetzt nicht die Creme de la Creme der Gesellschaft. Wie macht man da Seelsorge? Was passiert da?
Also da fließen zwei Komponenten zusammen, möchte ich fast sagen. Das eine ist die eigene Biografie. Das heißt, in meinem eigenen Leben und Erleben, in meiner Beziehung zu Gott, habe ich immer erfahren, die Barmherzigkeit ist das Elixier der frohen Botschaft. Denn seitdem es den Sündenfall in der Welt gibt, und das ist vom Anfang der Menschheit an, seitdem ist die Liebe Gottes nur noch in der Form der Barmherzigkeit zu erfahren. Für alle. Weil es keinen Menschen gibt, der nicht Barmherzigkeit braucht. Alle haben gesündigt, sagt der heilige Paulus. Und deswegen sind wir alle auf Barmherzigkeit angewiesen. Also Gottes Liebe kann nicht mehr in der Reinform erlebt werden, wie im Paradies, sondern nur noch in der Form der Barmherzigkeit. Das war so der Ansatzpunkt, den ich eben auch dadurch immer wieder bestätigt bekam, weil ich selbst mich als einen Menschen erlebte, der auf Barmherzigkeit angewiesen ist. Und zweitens, bei den Gefangenen habe ich erlebt, dass man die Menschen ja nicht so bekehren kann, dass sie vom Gefängnis direkt ins nächste Kloster eintreten. Das habe ich also nie erlebt, dass einer vom Gefängnis ins Kloster eingetreten ist. Und viele, die mich so gefragt haben, Herr Pfarrer oder Winfried, hast du den Erfolg in der Seelsorge? Und dann bekomme ich meist schon ein mitleidiges Lächeln, so nach dem Motto, du bist ja sowieso da auf dem Abstellgleis. Und dann habe ich dann immer wieder sagen müssen, ja, liebe Leute, ich habe noch keinen ins Kloster bekehrt, aber ich habe diesen Menschen verkünden dürfen, dass für sie Gott Mensch geworden ist, ganz speziell für sie. Und der einzige Mensch, der aus dem Munde Jesu heilig gesprochen worden ist, der einzige Mensch, war ein Verbrecher. Und dieser Mann hatte überhaupt keine Zeit mehr, ins Kloster einzutreten, weil er 5 Minuten später tot war. Aber er hat sein ganzes verfuschtes Leben in dieser kurzen Zeit in die Hände Jesu und ins Herz Jesu hineingelegt und erlebte die Barmherzigkeit, die ihn direkt ins Paradies katapultiert hat. Also da habe ich gedacht, das muss es doch wohl sein. Ich muss die Leute nicht, weiß Gott wie, zu etwas bringen, was sie weit überfordert, sondern ich muss ihnen einfach diese Hoffnung schenken, dass ihr Leben auch einen Sinn hat, auch wenn sie unter dem Level des Normalbürgerlichen angesiedelt sind, dass sie nie erreichen werden. Aber bei Gott ist eine ganz andere Maßgeblichkeit wirksam.
Da erinnere ich mich an diese eine Geschichte, die habe ich abends im Bett gelesen aus dem Buch. Das hat mich sehr berührt. Von dem einen Häftling, der dann, nachdem er sich bekehrt hatte, im Kloster, sei ich schon in der Zelle, ja, ist er wieder nach draußen gegangen und ist wieder total versumpft. Und dann in der Todesstunde hat er, vielleicht können Sie das kurz erzählen, weil das fand ich so berührend, in der Todesstunde hat er wieder gerufen sozusagen. Oder Sie haben das dann über einen anderen Häftling erfahren.
So. Ja, also es war so, der hatte eine Lebensbeichte abgelegt, ja. Und nach der Beichte, als ich ihm die Lossprechung gegeben hatte, da stand er erlöst und befreit auf und sagte wörtlich, Herr Pfarrer, von nun an wird meine Gefängniszelle eine Klosterzelle sein. Das hat mich damals sehr berührt. Da habe ich gespürt, dieser Mann hat begriffen, was Freiheit ist. Freiheit bedeutet nicht die Mauern durchbrechen. Freiheit bedeutet nicht machen können, was man will. Sondern Freiheit bedeutet, die Situation, die Gott mir zumutet, die er für mich gewählt hat, ebenso zu bejahen und zu wählen und Ja zu sagen. Und das hat er getan. Ich habe den Gefangenen immer wieder gesagt, Leute, ihr dürft die Freiheit nicht in der Horizontalen suchen. In der Horizontalen, wenn ihr euren täglichen Rundgang draußen im Freien im Gefängnis macht, da ist eine Mauer und dort ist eine Mauer und rechts ist eine Mauer. Und hinter euch ist eine Mauer. Er kommt nicht durch. Schaut doch mal nach oben. Der Himmel ist offen, frei. Das klingt fast ein bisschen wie Zynismus. Aber ich habe diese Gedanken wiedergefunden im Tagebuch der Anne Frank. und dem Tagebuch von Etty Hillesum, einer anderen Jüdin, die in Amsterdam lebte und diese immer mehr erfahrbare Einengung erlebt hat. Das Leben wurde für die Juden unerträglich, aber der Himmel blieb offen. Und dieser Mann, wie gesagt, er war ein böser Alkoholiker, ein haltloser Alkoholiker. Und das ist immer so, wenn einer aus dem Gefängnis entlassen wird, wo geht er hin? Er geht ja meistens dorthin, wo er hergekommen ist. Dort hat er eben seine Kumpels, dort hat er auch seine Familie, dort hat er seine Kontaktpersonen. Und er landete natürlich wieder im Alkoholismus. Und dann ist er da auf der Straße zusammengebrochen und ins Krankenhaus gebracht worden. 3 Tage später war er tot. Und sterbend hat er immer wieder ausgerufen, holt mir den Winfried, holt mir den Winfried. Er meinte mich, aber meinte nicht mich, sondern er meinte den, der ihm die Barmherzigkeit durch die Lossprechung in der Beichte zugesprochen hat. Er meinte Jesus. Er hat sterbend zu Jesus gerufen. Und da wurde mir klar, Erfolg in der Seelsorge bedeutet nicht, wie gesagt, dass der Verbrecher zum Klosterbruder wird, dort zum Mönch, sondern Erfolg heißt, dass der Mensch in der entscheidenden Stunde seines Lebens weiß, an welche Adresse er sich zu wenden hat. Und wenn er das erreicht hat, dann geht es ihm genau wie dem heilig gesprochenen Verbrecher am Kreuz. Dann ist er gerettet.
Ja, das ist ja auch schwierig, glaube ich, gerade barmherzig zu sein. Im Gefängnis sind ja jetzt nicht so Leute, die jetzt einen Nobelpreis gewonnen haben, weil sie so gut waren, sondern ich glaube, da sind ja auf jeden Fall Leute drin, die auch wirklich was auf dem Kerbholz haben, wo man dann wirklich auch gerade so als Atheist, glaube ich, denkt oft, naja, aber der hat ja verdient, hier zu sein und der hat ja verdient, dass er jetzt bestimmte Sachen nicht mehr machen kann oder bestimmte Freiheiten nicht mehr hat. Wie sind Sie damit umgegangen, mit dieser normalen, menschlichen, mit diesem Gedanken, ja, ist schon ganz gut, dass du hier bist? Oder gab es da für Sie Praktiken, die Sie so gesagt haben, dass Sie wirklich auch barmherzig mit denen sein konnten? Ich stelle mir das sehr schwierig vor, gerade wenn da wirklich Leute sind, die vielleicht gemordet haben oder die Kinderschänder oder was auch immer, wirklich Leute, die böse Sachen gemacht haben. Wie schafft man es, dort wirklich barmherzig und mit Liebe an diese Sache ranzugehen? Stelle ich mir sehr schwer vor.
Also ich bin nicht mit der Bibel in der Hand in die Gefängniszelle gegangen, sondern ich bin ihnen einfach als Mensch begegnet, wirklich als Mensch. Ich habe ihnen auch nicht gleich eine Botschaft aus dem Evangelium verkündet, sondern war einfach für sie ein Gesprächspartner, dem sie begegnen konnten. Und das Gute war einfach, dass ich der Einzige im Gefängnis war, der nicht zum System Strafvollzug gehörte. Also wenn ich die Gefängniszelle betrat, dann wusste der Gefangene, er konnte mir alles anvertrauen, was er nicht seinem Sozialarbeiter sagen konnte, seinem Fürsorger, wie man ganz früher sagte, weil alle die Pflicht hatten, die Dinge aktenkundig zu machen. Er konnte es nicht seinem Psychologen sagen. Er konnte es nicht dem Aufsichtsbeamten oder sonst dem Gefängnisdirektor sagen. Er konnte es mir als Pfarrer anvertrauen. Ich hatte also allein dadurch, dass ich Priester war, dass ich Pfarrer der katholischen Kirche war, dadurch einen unglaublichen Vertrauensvorschuss bei den Gefangenen. Also auch bei den Atheisten. Die wussten das einfach. Und deswegen kamen sie auch, nicht alle, natürlich. Es gab auch welche, die ablehnend waren. Aber sie kamen dann gerne zu mir und haben sich anvertraut. Haben mir Dinge gesagt, die sie nie einem Menschen anvertraut hätten, der ein Teil des Strafvollzugs war. Das ist der große Vorteil für den Priester im Gefängnis. Und ich konnte ja direkt in jede Zelle, ich hatte einen Schlüssel, wie jeder andere Aufsichtsbeamte auch, und konnte in jede Zelle. Habe allerdings, bevor ich die Zelle eines Gefangenen betreten habe, immer erst mit dem schweren Schlüssel angeklopft und gewartet, bis von drinnen das hereinkam. Warum? Um dem Gefangenen das Bewusstsein zu geben, du hast noch einen Raum der Freiheit. Du kannst Ja sagen oder Nein. Du hast noch eine Würde. Auch das ist wichtig.
Ja. Ja, gerade im Gefängnis ist es ja doch so, dass die Leute das Gefühl haben, ich kann ja sowieso nichts machen, was ich möchte, sondern ich habe ja mich an bestimmte Regeln zu halten. Das ist ja auch so. Aber so haben sie ihnen quasi das Gefühl gegeben, du kannst zu mir Ja oder Nein sagen, weil ich gehöre nicht zum System. das ist für die bestimmt auf jeden Fall eine sehr befreiende, oder nicht befreiend, aber macht diesen Vertrauensvorschuss, den sie eh hatten, noch intensiver. Vertrauen ist ja dann so eine Sache auch. Wenn man da ja in der Seelsorge gewisse Sachen erfährt, dann ist es ja auch für den Seelsorger oft was Belastendes. Jetzt haben Sie da ja wahrscheinlich nicht so eine Sachen erfahren, die so in der alltäglichen Seelsorge sind. Sie sind sicherlich auch belastend, aber das sind ja bestimmt nochmal andere schwerwiegende Sachen gewesen, die auch den Seelsorger belasten. Wie sind Sie damit selber umgegangen, wenn das manchmal wirklich sehr hart war?
Das stimmt, aber da hat der liebe Gott mir eine Natur geschenkt, die leicht diese Dinge verarbeiten konnte. Das heißt also, ich habe immer nachts gut geschlafen. Ich bin also nie wegen irgendwelcher Dinge, die mir anvertraut worden sind, schlaflos geblieben. Und habe einfach auch erfahren, dass die Gefangenen nicht so böse waren wie ihre Taten. Das hat man auch erfahren. Die sind nicht so böse wie ihre Taten. Im Gegenteil. Sie erschrecken sogar über sich selber, dass sie zu so etwas fähig waren. Und da habe ich also gemerkt, sie sind im Grunde ja nur Werkzeuge des Bösen. Oft merken sie es gar nicht oder meistens merken sie es nicht einmal, dass da eine andere Macht sie beherrscht und sie einengt und in das Gefängnis hineinzwängt, dass sie Sklaven des Bösen werden und sie leiden irgendwie auch darunter. Ein typisches Beispiel, der Mörder hat überhaupt nicht die Fähigkeit, den Mord in voller Freiheit als seine Tat zu akzeptieren. Und deswegen habe ich immer wieder erlebt, dass die Mörder, die also zwischen der Tat, die sie verübt haben, und der Gerichtsverhandlung meistens ein Jahr Zeit hatten, bis all die Voruntersuchungen abgeschlossen waren und die psychiatrischen Gutachten eingeholt waren. Also von der Tat, von der Festnahme bis zur Gerichtsverhandlung dauerte das mindestens ein Jahr. Und in diesem Jahr hatten sie die Fähigkeit oder die Möglichkeit, die Tat total zu verdrängen. Das ist ich sage es jetzt mal etwas unspirituell. Das ist eine Art Mechanismus in der Psyche, weil der Mensch einer solchen Tat eigentlich gar nicht fähig ist, so etwas zu tun. Das geht über seine Kapazität hinaus und deswegen muss es verdrängt werden. Oder, das kommt natürlich seltener vor, sie erkennen, es gibt eine Instanz, die Schuld vergeben kann, selbst die schlimmste Schuld. Dafür war ich ja als Pfarrer da, um sowas eben zu verkünden. Aber das ist meistens nicht im Einzelgespräch geschehen, sondern zum Beispiel sonntags im Gottesdienst. Da konnte ich diesen Leuten das zusprechen und sagen, es gibt einen, der euch geschaffen hat. Es gibt einen, der an euch noch glaubt. Obwohl kein Mensch vielleicht mehr draußen ist, der euch erwartet, der euch liebt oder der euch Vertrauen schenkt. Ihr habt Zukunft, glaubt mir das. Auch wenn ihr vielleicht sogar lebenslänglich eingesperrt wäret, es gibt diesen Raum der Freiheit für euch, sonst hätte euch Gott nicht geschaffen. Er hat euren Namen wirklich in sein Herz und in seine Hand geschrieben und da seid ihr gut aufgehoben. Wenn sie das erfahren haben und dann eben ihre Schuld auch bekennen durften, dann war das natürlich für sie der Weg in die Freiheit. Aber viele haben es bis dahin gar nicht geschafft. Und deswegen mussten sie es verdrängen. Ich habe es erlebt, dass einer, der direkt bei der Leiche, die er fabriziert hatte, festgenommen worden ist von der Polizei, ein Jahr später unter Tränen bei der Gerichtsverhandlung seine Unschuld bekundete, das kann ich nicht gewesen sein. Damit hat er gewissermaßen recht gehabt, denn er ist nicht der Verursacher des Bösen. Er war Werkzeug des Bösen. Und er konnte das einfach nicht fassen, dass er zu solch einer Tat fähig war.
Ja.
Das zeigt also, es gibt eine Macht des Bösen, wir sagen der Teufel, der als Fürst der Welt von Jesus beschrieben wird, der diese Macht hat über die Seelen der Menschen.
Ja, wenn man sich so im Alltag mal mit Leuten unterhält, gerade über das Thema Glauben, kommt ja oft von Atheisten, naja, aber wieso lässt Gott denn Böses zu? Das ist immer eine Frage, die ganz oft kommt, was Sie ja gerade schon so ein bisschen umschrieben haben, dass ja Gott es nicht zulässt, also er lässt es geschehen, aber aus Freiheit. aber viele Menschen fragen dann immer, naja, aber warum lässt Gott denn zu, dass Kinder leiden oder dass keine Ahnung, irgendwelche bösen Mächte Menschen verführen, Böses zu tun, dass sie zum Werkzeug werden? Was würden Sie als Antwort geben?
Also es gibt ja diese wunderschöne Stelle in der Heiligen Schrift, wo Jesus am Kreuz sterbend ausruft, Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eines der erlösendsten Worte aus dem Munde Jesu. Die meisten Menschen, die Böses tun, wissen gar nicht, was sie tun. Die kennen die Abgründe des Bösen überhaupt nicht. Deswegen sage ich denen, die den Teufel leugnen oder die Engelwelt leugnen, auch unter Priestern gibt es die, sage ich immer, seid froh, dass es den Teufel gibt. Denn der hat die Verantwortung, die du in dem Maße gar nicht hast, weil du die Abgründe des Bösen nicht ausloten kannst, die der Teufel kennt. Gott sei Dank gibt es den und wir sind erlösungsfähig, weil wir nur Verblendete, Verführte sind. Denn schon die Sünde im Paradies, die war eine Verblendung und Verführung. Der eigentliche Abfall von Gott, der geschah ja in der Engelwelt. Im Paradies war ja die Schlange schon da. Das Böse war schon längst in der Welt. Nur wurde es jetzt übertragen auf den Menschen, eben dadurch, dass ihm etwas versprochen wurde, was in lügenhafter Form ihm etwas vorgaukelte, ihm würde etwas von Gott vorenthalten und er könnte das große Glück erreichen, indem er das und das tut. Und das ist typisch für die Sünde. Die meisten wollen das Böse und wollen das Gute und machen das Böse, weil sie meinen, auf dem Kurzweg zum Glück zu gelangen und stellen dann fest, dass sie Schiffbruch erleiden. Ja. Das ist die Lüge. Deswegen, Jesus nennt den Teufel den Lügner von Anbeginn.
Aber ich meine, zur Erlösung braucht es ja dann doch eine irgendwie geartete Erkenntnis der Liebe Gottes und der eigenen Sünden. Ne? Das gehört dann schon irgendwie dazu. Ne? Also man muss diesen Abgrund des Bösen auch leicht betreten. Man ganz verleugnen, weil bei Verleugnung, oder? Ich meine, wir wissen nie, was dann drinsteckt. Aber wenn man verleugnet, führt es ja nicht zu einer Erlösung. Ne? Im Endeffekt ist ja diese zwei Schächer eigentlich wieder. Ne? Irgendwo muss es ja doch zumindest diesen Strohhalm geben, Herr, denk an mich. Ja, oder? Das reicht dem Herrn aus, wahrscheinlich.
Ja, also ich habe auch festgestellt, dass es überhaupt nicht hilfreich war, wenn man dem Gefangenen die Schuld ausreden oder auserklären wollte, indem man sagte, die Gesellschaft ist schuld, das Böse ist da irgendwo zeitgeistig da, du bist ja nur das Opfer und so. Nein, der wollte mit seiner Schuld ernst genommen werden. Und wollte wirklich auch vor Gott seine Schuld bekennen. Aber noch einmal, das waren nicht alle Gefangenen. Das waren die, die das Glück hatten, erstens mal, weil sie auf der Suche waren, weil sie den Sinn des Lebens nicht in der Kriminalität erkannt haben. Einer sagte zum Beispiel zu mir, Herr Pfarrer, musste ich so tief fallen, um hier Gott zu begegnen? Da hat er gespürt, Gott hat ihn so tief fallen lassen. Es gibt eine Stelle in den Paulusbriefen, wo Paulus sagt, wir haben den und den, der sich daneben benommen hat oder der nicht bußwillig war oder der sich nicht einordnen wollte in die Gemeinde der Gläubigen, den haben wir dem Satan übergeben, damit wenigstens seine Seele gerettet wird. Das heißt also, der Satan hat durchaus Macht über unseren Körper, denken wir an Pfarrer von Aas, wie er den gepeinigt hat, weil er nicht an die Seele ran konnte, hat er ihn körperlich gepeinigt. Und er kann auch an die Psyche ran, aber an das Eigentliche, was dem Menschen Gott ebenbildlich macht, kommt der Teufel nicht ran. Und das ist das Gute, dass man das auch vermitteln kann. Und der Gefangene spürt das irgendwie auch. Es gibt in mir etwas, was unberührbar bleibt, was nur Gott vorbehalten ist. Der Mensch ist Leib, Seele und Geist. Und Leib und Seele, die Psychosomatik, das habe ich auch gestern beim Einkehrtag gesagt, die Psychosomatik, die kann man irgendwie vielleicht durch Seelenklempnerei versuchen hinzukriegen. Aber an das Eigentliche, was den Menschen zum Menschen macht, da kommt der Teufel nicht dran. Und das ist das Gute. Das wissen die meisten Menschen natürlich nicht. Und wir spüren es manchmal auch nicht, aber es ist so.
Ja, oft ist es ja so, dass man auch sagt, Körper, Seele und Geist sind verrückt. Wenn man manchmal sagt, das eine, ja. Also es sind ja so drei Bestandteile des Menschen. Und also ich hatte mal irgendwann Psychologieunterricht und da hat die Lehrerin das so treffend erklärt. Sie hat gesagt, das Wort verrückt kommt nicht von ich bin durcheinander, sondern meine drei Teile, meine Bestandteile sind sozusagen verschoben. Und oft ist es ja so, dass dieser Geistpart dann, weil ich ihn nicht wahrnehme oder weil ich auch gar nicht weiß, dass er existiert oder nicht wissen will, dass er existiert, dass er einfach so klein ist, dass er kaum spürbar ist und dadurch die Körper und Seele einfach zu viel Platz, zu viel Raum einnehmen des Menschen und man deswegen nicht sozusagen eigentlich diese drei Teile gleichermaßen bedient. Das ist ja oft das, ja, was in der Seelsorge wieder ganz geklempnert wird, sozusagen.
Völlig richtig. Es gibt ja diese drei Ebenen, Verstand, Wille, Emotion, Gefühlswelt, und die sind oft im Widerstreit. Ich tue etwas, was ich verstandesmäßig als falsch erkenne, verstandesmäßig, aber meine Triebe leiten mich zu etwas an, was gegen meinen Verstand geht oder so. Der heilige Paulus hat das ja auch im Römerbrief im 7. Kapitel beschrieben. Ich möchte das Gute tun, aber es gibt in mir ein Gesetz, das nach unten zieht. Und trotzdem möchte ich doch nach oben. Ich strecke mich danach aus, habe es aber noch nicht erreicht. Das heißt, er war selbst in diesem Zwiespalt, den er erlebt, an dieser Verrücktheit, dass er sogar ausgerufen hat, wer wird mich aus diesem Leib endlich erlösen, der mich triebhaft immer wieder in die andere Richtung zieht. Das ist das, was uns, ich möchte sogar sagen, zugute kommt, weil es uns demütig macht. Es macht uns einfach demütig. Und ich kann dem Gefangenen auch sagen, hör mal zu, mir geht es genauso wie dir. Und dass ich nicht an deiner Stelle bin, das habe ich nicht mir zu verdanken und meiner Tugendhaftigkeit, sondern dass ich ein gutes Elternhaus hatte, dass ich behütet aufgewachsen bin, dass ich die Gnade hatte, eine gute Kindheit zu haben. Und das hattest du eben nicht, aber Gott hat es mir gegeben, damit ich dir das sagen kann, was der liebe Gott dir jetzt schenken möchte als Trost und Hilfe. Und das macht einem selber demütig. Man darf nie vor die Gefangenen hintreten, indem man sagt, ich hab's, ihr habt's noch nicht, ihr strengt euch mal an. Das wäre völlig falsch.
Ja, das hat mich auch sehr berührt, dass Sie das beschreiben, dass Sie sagen, mancher fängt bei dem Gleichnis von den Talenten, das beschreiben Sie im Buch, darf ich nochmal Werbung machen, dass das Gleichnis von den Talenten auch bedeutet, dass mancher mit minus 5 startet und bei minus 2 rauskommt und der hat es dann quasi fast mehrere 100% sozusagen fast schon weggenommen. Er fängt bei minus 15 an und kommt bei 5 raus. Das heißt, er hat 200% plus fast. Ja. Und jemand, der bei vielleicht 80 anfängt, ist dann 80 Talenten sozusagen, weil gutes Elternhaus, super Ausbildung, alles gut. Der kommt auf 100, aber hat halt nur, keine Ahnung, 10-20% dazu gewonnen und ist Nobelpreisträger, Staatenleiter oder was auch immer. Und im Endeffekt hat der andere, der immer ein Versager bleibt in den Augen der Gesellschaften, mehr dazu gewonnen, ist vor Gottes Augen quasi der, der mehr geleistet hat mit der Gnade Gottes, muss man immer mit der Gnade Gottes, als der andere. Das hat mich schon sehr berührt, weil das eben demütig macht. Ja.
Ja.
Weil man weiß, der Pater Benedikt, den kennen Sie ja auch aus Heiligenkreuz, der Pater Benedikt, der redet ja so ein bisschen schwerfälliger. Und der hat immer gesagt, wer stehe, passe auf, dass er nicht falle. Sei mal sein Wort. Und es stimmt, ne? weil vieles, was wir halt sind, haben wir geschenkt bekommen. Ne?
Ja, der heilige Paulus sagt ja auch, wir sollen unser Heil wirken mit Furcht und Zittern. Gell? Das heißt, man soll vor sich selber soll man Angst haben. Man soll sich selber nicht trauen. Es gibt also eine Darstellung von einem Heiligen, ich weiß nicht, wer das ist, der wird so dargestellt, mit der einen Hand weist er nach oben, mit der anderen auf sich selber und sagt, lieber Gott, pass auf mich auf, ich kann mir selber nicht trauen, ich bin völlig unsicher, ob ich morgen überhaupt noch ein gescheiter Mensch bin, vielleicht begehe ich morgen schon einen Mord. Und ich denke so an manche Worte von dem früheren Gefängnisdirektor von Bülow in Kassel, mit dem ich sehr befreundet war. Der war ein aufrechter evangelischer Christ. Der hat mir immer gesagt, wer in sich den Mörder noch nicht erkannt hat, der wird auch nie einen Mörder verstehen. weil der Mensch zu dem Schlimmsten fähig ist, dass er oft gar nicht weiß. Wir wissen, dass die Zeitumstände den Menschen manchmal zu etwas bringen, was er sonst nie geworden wäre, wenn die Zeitumstände anders gewesen wären. Ich denke an die Nazi-Zeit. Wie viele Leute wurden zu Mördern, die ganz harmlose Bürger waren, weil sie in bestimmte Zusammenhänge hineingestellt wurden, die sie dann dazu brachten. Und deswegen müssen wir uns selber gegenüber misstrauisch bleiben. Nie selbstsicher, nie arrogant. Wir müssen erkennen, wir haben unsere Schwächen. Ich sage oft den Leuten in der Beichte, im Beichtgespräch, seien Sie dankbar dafür, dass Sie das erleben dürfen, Ihre Schwachheit. Und Leute, die oft geistige Höhenflüge machen, weil sie also unglaublich Wissen haben und auch vermitteln können und Menschen begeistern können, erleben oft die fleischlichsten Anfestungen. Und das ist gut so. Das bringt das richtige Gleichgewicht wieder zustande. Es gibt also diese berühmte Geschichte von Martin Buber, wo er sagt, du musst in den beiden Taschen, rechts und links in deiner Jacke, musst du jeweils einen Zettel haben. Auf dem einen Zettel steht drauf, wegen dir hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Auf dem anderen Zettel steht drauf, du bist nur Staub und Asche. Und wenn du einmal Hochgemut bist und arrogant und meinst also, die Welt besiegt zu haben und der Beste zu sein, greif sofort in die rechte Tasche, ich bin nur Staub und Asche. Und wenn du eines Tages verzagt bist und möchtest am liebsten aufgeben und siehst keine Zukunft mehr, dann greif in die linke Tasche, da steht drauf, wegen dir hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Dieses Gleichgewicht, das brauchen wir auch als Seelsorger.
Ja, sehr, sehr schönes Schlusswort, Herr Pfarrer. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir beten noch zum Abschluss mit euch. Wer möchte?
Wollen Sie noch mal beten?
Gerne. Herr, wir danken dir. Wir danken dir für diese Wahrheiten, die du uns wieder schenkst, damit wir anderen besser dienen können. Du führst uns immer wieder auch an die Grenzen und prüfst uns, aber nicht so, dass wir fallen. Aber prüfst uns so, dass wir erkennen, dass wir auf deine Hilfe angewiesen sind und in unserer Schwachheit so leicht versagen können. Danke, dass du uns bisher gehalten hast und noch halten wirst. Wir dürfen dir alles Gute zutrauen. Danke, Herr, für all das, was du durch deinen Heiligen Geist schon gewirkt hast und noch wirken willst. Wir stellen uns dir zur Verfügung. Amen.
Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen. Gott liebt euch. Wiederschauen.